Ich sage, liebe Corinna, schön, hast du für das Interview zugesehen. Du würdest dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
Hallo Jan, ja, vielen Dank für die Einladung, damit ihr euch freut. Ich bin Corinna, ich bin hauptberuflich Sexualtherapeutin und gerade in der Ausbildung zur integrativen Psychotherapeutin und bin nebenberuflich noch in der sozialen Arbeit tätig. Das ist so grob über mich, was man wissen sollte.
Super. Ich habe mich, wo ich mich mit dir beschäftigt habe oder wo du mir zuerst mal so in meinem Auge erschienen bist, ist mit deiner Homepage und deinem Social Media Auftritt Tabufreie Zone. Und da habe ich mich so gefragt, was bedeutet für Corinna zuerst mal ein Tabu? Bevor wir dann überhaupt über tabufreie Zone reden.
Oh, starke Frage. Jetzt habe ich von dieser Seite noch gerne überlegt. Für mich ist ganz wichtig, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Dementsprechend ist Tabu eigentlich ein Begriff, der wahrscheinlich für jeden was anderes bedeutet. Für mich ist ein Tabu wirklich eher so konnotiert, dass ich sagen muss, das ist meistens etwas, wo gesellschaftlich nicht so anerkannt ist oder wo nicht alle Menschen damit d'accord sind. Aber ich muss ganz klar sagen, für mich grenzt sich ein Tabu von einer Grenzüberschreitung ab. Also solange keine Gewalt im Spiel ist, solange niemand anders einen Schaden dreht und solange nicht Leute involviert sind, wo es nicht sie wollen, ist es für mich ein Tabu. Und wenn es da über Dusse geht, dann wärst du in der Grenzüberschreitung, dort steige ich aus. Genau.
Wann hast du zuerst mal mit einem Tabu in Kontakt gekommen, wo du dann gemerkt hast, ich komme eben auf die Frage, dann, also, dass du dich entschieden hast, ein Tabu freiere Zone zu machen?
Also ich glaube, ich muss sagen, als Kindergartenkind oder vielleicht sogar noch früher, weil ich bin als Makler aufgewachsen und in der Gesellschaft war das einfach nicht so, dass es für Makler als gleich zugänglich war wie für Buben. Makler haben brav und lieslig und schön sein müssen und Buben haben die ganze coole Sachen machen können, die wilde Spielsachen gekriegt, die dreckige Hosen gehabt. Und da habe ich gefunden, ja, wenn das Bubsi bedeutet, dann wird die lieber ein Bubsi. Und haben dann irgendwann lernen müssen, dass es ein Tabu war, dass ich das als Mädchen auch cool finde, was Buben cool finden. Und so hat es eigentlich angefangen, dass ich das ganze Konzept von was man tut und was alles so, gerade jetzt in Geschlechterrolle oder auch, wenn wir bei Ethnien sind, was auch immer, dass es da quasi Kategorien gibt, die eigentlich gar keinen Sinn machen für mich.
Und dann hat das bei dir so geahnt? Und dann wahrscheinlich eben Pubertät, eigentlich einen Peak erreicht, wahrscheinlich.
Ja.
So wie ich mir das vorstelle. Und dann hast du dich entschieden, jetzt mache ich eine tabufreie Zone. Und jetzt gehe ich zur Sexualpädagogik und in die Sozialpädagogik, wo eh schon Sozialpädagogik auch ein bisschen tabuisiertes Thema ist, vor allem auch sehr viele Tabus aufstellt. Und du hast jetzt gedacht, du bist jetzt die Wellenbrecherin und machst jetzt mal das ein bisschen auf. Oder wie muss ich mir deinen Werdegang denn zu dem, was du jetzt bist, vorstellen?
Tatsächlich hat es noch einen Zwischenschritt gegeben.
Okay.
Ich bin natürlich auch eine Jugendliche gewesen, wir halt alle in dem Alter unsicher, niemand kann, wo man mit den Themen hin kann. Das war natürlich das, was mir in meiner Biografie aufgefallen ist. Und ich habe dann angefangen mit Jugendlichen zu arbeiten und mich eben weiterbilden, sexualpädagogisch. Und bin auch zeitweise in den Kindergarten zurück als Kindergärtnerin. Und ich habe einfach gefunden, ich will es anders machen, wie man es mit mir gemacht hat. Ich will einfach da umdenken, irgendwie anfangen, dass die Leute einfach vielleicht nur um die gleichen Fehler wiederholen, sondern vielleicht mit mir gemeinsam anfangen, diese Tabus zu brechen. Und haben dann gemerkt, wenn ich selber Kindergärtnerin bin oder wenn ich selber in deinen Berufen schaffe, dann erreiche ich zwar ein Pool Kind, im besten Fall noch ein paar Ältere oder Erziehungsberechtigte, aber es hat mir nicht gereicht. Und dann bin ich quasi ins Unterrichten gegangen und habe gefunden, wenn ich bei der Pädagogin und bei der Pädagoge ansetzen kann und einer das nachbringen kann, was wichtig ist, dass man einfach einen offenen Blick hat, dass ein Mensch ein Individuum ist und dass da einfach mit Tabus gebrochen werden darf, dann können ich das weiter multiplizieren und dann haben wir alle ein mehr davon. Und so bin ich dann auf die Schiene gekommen, genau.
Mit welchem Tabu hast du dich, wo du dann in die Arbeit gegangen bist, am meisten am Anfang von deiner Arbeit müssen auseinandersetzen? Und wie bist du es angegangen?
Ganz klar, und es ist immer noch ein Tabu, das immer noch aufrecht ist, ist, dass Kind, Jugendliche, junge Menschen quasi selber nicht über ihre Körper bestimmen dürfen. Also, dass das von außen diktiert wird. Und dass dementsprechend auch ganz übergriffige Verhaltensweisen oft so abtörbarer sind als Erwachsene, die es besser wissen für eine Kind oder für eine jugendliche Person. Und dort bin ich ganz eine große Gegnerin, weil Kind und Jugendliche und erwachsene Personen, jeder ist Profi über sich selbst. Was fühlt sich gut an für mich? Was fühlt sich nicht gut an? Und sollte so selber entwickeln und entfalten dürfen. Und da habe ich schon als Anwältin fungiert.
Wie muss ich mir denn die Arbeit vorstellen? Also ich habe natürlich schon eine Vorstellungskraft, aber wie gehst du in so eine Sitzung rein, wo jetzt vielleicht mit Eltern und vielleicht Lehrpersonen und dann mit dem Kind an einem Tisch sitzt und dann eben dich als Anwältin siehst? Wie gehst du denn so in ein Setting rein?
Ich meine, ganz wichtig ist einfach, dass man einen Raum öffnet für alle Beteiligten, der wirklich in dem Sinn tabufrei ist. Und da gehört auch dazu, unvoreingenommen zum Sie und einmal zum Losner, wie es für Beweggründe die Leute denn alle haben für ihre Art zum Handeln, was Eltern im Hintergrund sind, warum sie so tun und so denken, wie sie es tun, warum Pädagoginnen und Pädagogen die Sache so angehen und so weiter und warum Kind was anders brauchen oder wählen, dass man einfach mal den Raum auftut, dass alle mal ihres präsentieren dürfen. Und es ist ganz oft so, dass Erziehungsberechtigte und auch Pädagogen, Pädagoginnen, dass die einfach, dass da Sorgen im Hintergrund sind, dass die alles Beste fürs Kind wollen und dort hat jede Person eine eigene Vorstellung, kommt ja die eigene Erziehung dazu, denn natürlich auch was so der Erziehungsstil in dem Jahrzehnt gerade ist. Und jeder hat da so eine eigene Idee, wie das sie soll und wie das gehört. Und die Sorgen und die Ängste, die brauchen Raum, die müssen gehört werden und die müssen beantwortet werden. Da geht es nicht nur darum, zum drüber zu fahren und zu sagen, das Kind braucht was anderes und aus. Die kennen natürlich ihre Kinder auch gut. Die bringen eine eigene Biografie mit. Es geht vor allem einfach darum, zwischeneinander zum Übersetzer. Dass Eltern, Pädagoginnen und Kind alle quasi verstand, um was geht es denn eigentlich der andere. Und dann findet man einen gemeinsamen Konsens.
Ja, und ich nehme sicher auch an, viel und gut zuhören, weil meistens ist vielleicht nicht mal das Problem, wo thematisiert wird, wirklich das Problem, sondern eben durch Erziehung, durch vielleicht eigene Trauma, das nicht mal das vom Kind, sondern das von den Eltern. Und das dann auszubeindeln, also das dann freizulegen und sagen, eigentlich ist nicht das Problem, wo wir gestartet sind, sondern das hinten dran. Aber das braucht extrem viel auch den Willen, einen Raum auch zu heben und auch das dürfen freizulegen. Wie hast denn du hast jetzt am Anfang erzählt, dass du eigentlich auch sehr biografisch auf das Thema gekommen bist, das auch für dich gelernt, den Raum zu heben und auch das freizuschaufeln und so Reflexionsmöglichkeiten und so anzuschaffen. Was hat denn dir geholfen, bevor denn du das jetzt machst, was du erzählt hast?
Ich glaube, was ein Riesenmeilenstein für mich war, war die Ausbildung zur Elementarpädagogik, weil ich dort einfach erstens viel gelernt habe, aber ich habe dort einmal wahnsinniges Glück gehabt, von einer Pädagogin zum Lernen, die menschlich, aber so ein wunderbarer Mensch ist, der das verstanden hat, dass es da einfach um Individuen geht und um eigene Biografie und dass es nicht darum geht, dass jemand was fließt tut oder jemand was Böses will, sondern dass es einfach wichtig ist, wie du schon gesagt hast, einmal gut zu lassen. Und da habe ich echt vor Ära so viel mitnehmen können, wo ich dann auch mich sehr gut abgeholt und verstanden gefühlt habe und gemerkt habe, dass das auch in der Arbeit Positives bewirken kann, wenn man nicht direkt urteilt und nicht direkt reagiert, sondern einfach mal fragt oder einfach mal beobachtet oder einfach mal ins Gespräch geht und das Gegenüber einmal wirklich spüren lässt, ich bin interessiert an dir, ich will dich hören, ich will dich sehen, ich nehme dich wahr als Ganzes.
Und ich will die auch mal grundsätzlich einfach verstehen. Das muss ja dann nicht das sein, wo ich dann committe oder auch nachher dahinter stehe oder sitze, sondern ich muss jetzt zuerst mal verstehen, warum du so bist, wie du bist, bevor ich vielleicht auch mal mit dir eine Kurve eingehe.
Ganz genau. Und es ist einfach, der Mensch ist so ein komplexes Wesen.
Ja.
Und da einfach die Bereitschaft zu mitbringen. Es heißt ja nicht, dass man immer einer Meinung sein muss oder dass man auch aus dem Gespräch kommen muss und das Gleiche wählen muss. Es geht einfach nur darum, wie du siehst, die andere Person wirklich kennenzulernen und einfach auch die Bereitschaft und die Neugier mitzubringen.
Ja, das merke ich jetzt und darum frage ich jetzt auch, dass Ihnen ist denn momentan auch bei dir, bei deiner Arbeit, die Gender-Thematik, das Non-Binäre, das Geschlechtsfragen auch so in deiner Arbeit so präsent, vor allem wie medial und politisch?
Jein. Also ich merke, in der Sexualpädagogik ist immer mehr Thema,
ja,
weil es einfach auch ein anderer Diskurs ist und weil es wichtig ist, weil dort einfach auch viel Unsicherheit, dass sie in vor allem auf Seiten der Pädagoginnen und Pädagogen, weil so viel nicht verstand, weil sie einfach sich zu wenig auskennen. Da fällt einfach wirklich die Aufklärung zu spezifischen Themen. Was auch ist, ist, dass bei Ärztinnen oder Ärzten oft, dass da Unterstützung braucht in den Gesprächen, gerade wenn es jetzt um Transitionen geht und so weiter zum Beispiel. Was ich jetzt auch im Bekanntenkreis einfach merke, ist, dass da immer mehr Bewusstsein kommt, warum es Gendern wichtig ist, weil ganz viel in einer greifbaren Nähe das extrem verteufeln und sich extrem auf Fürstratter fühlen, dass das jetzt erwartet wird. Und erst wenn etwas passiert, wo sie direkt auf sich beziehen kann, wenn zum Beispiel einen Job nicht kriegst, weil die Frau bist, Anfang 30, und der Kerle, der Anfang 30 ist, kriegt ihn und man darf es zwar nicht laut aussprechen, aber irgendwie ist halt da im Hinterkopf, liegt es daran, dass ich eine Frau bin und man mir unterstellt, dass ich Kind will und so weiter. Erst wenn solche Sachen passieren und sie der eigenen Biografie denn wirklich um diese Geschlechterverteilung geht, dann sind sie da ein bisschen offener. Oder dann gibt es einmal eine Irritation und dann kann ein gutes Gespräch entstehen. Und da merke ich schon einen Bewusstseinswechsel.
Ja, was ich einfach in dieser Thematik oft feststelle, wenn ich einfach mal zuhöre, merke ich einfach, wie viel Angst um ist, wenn ich so ein Gender-Thema reinbringe, beim Gegenüber, dass die eigene Biografie hinterfragt wird.
Mhm.
Und das ist ja nicht einmal eine Aufforderung, sondern es ist ja wie die Offenheit, dass man alles darf, sie eben tabufrei und dann mal schauen, was das mit mir macht. Aber einfach die Härte vor allem, wo ich merke, wo dann politisch eben auch gedrückt wird, weil es stimmig macht, weil es Emotionen frei, denke ich, wird deine Arbeit, so wie ich deine Arbeit wahrnehme, auch nicht einfach gemacht, weil es immer nur in eine Ecke gedrückt wird, wenn man sagt, ich bin mal committed und lass mal das auf mich wirken. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also du sprichst ein Thema an, wo absolut präsent ist gerade. Es ist ein Riesenunterschied, ob jemand über meine Berufsgruppe redet oder ob ich mit jemand ins Gespräch gegangen auf einer respektvollen Basis. Weil ich habe es noch nie erlebt, dass jemand aus deinen Gesprächen nicht ausgestiegen ist und gesehen hat, wow, jetzt verstand ich es, oder aha, so ist es, oder es interessiert mich. Und diese extreme Ablehnung nicht weicher geworden ist.
Mhm.
Und Es geht ja einfach, gerade jetzt, weil du das Politische ansprichst und das sind Eckdrucker. Jemand, der sich in ein Eck druckt, fühlt, hat nur ein einziger Werk und es ist Verteidigung. Gell? Weil rückwärts kann man nicht, rechts kann man nicht, links kann man nicht. Und dann kippt das so. Und dann ist jemand auch nochmal in der Lage, Wort zu mir oder gegenüber, wirklich in Kontakt zu mir, gegenüber zum Verstehen oder die Argumente zum Hören. Sondern dann gilt nur noch mies und dann muss ich es ablehnen. Und alles, was neu ist, muss ich wegschreiben. Und darum ist ganz wichtig, wie du siehst, da sind Sorgen dahinter, da sind Ängste dahinter, da sind Widerstände dahinter, weil vielleicht biografisch selber was anschwingt. Vielleicht habe ich nie die Möglichkeit gehabt, um das hinterfragen. Vielleicht hätte ich mir dort auch mehr gewünscht und so weiter, was auch immer die Beweggründe sind. Aber es gibt Gründe und es ist wichtig, auch dir zum Hören.
Ja, weil ich habe gerade vorgestern ein Gespräch gehabt, wo eine Kollegin gesagt hat, sie findet es irritierend, dass man in der Schule jetzt auch Kinder fördert in der Schweiz, dass man vielleicht auch mal auf einen Moment ein Tier sein oder die Gefühle ausleben und so. Und das findet sie irritierend, dass die Gender-Thematiken so viel Raum auch in der Bildung und so überkommen. Und dann habe ich gemerkt, dass mich das triggert. Und dann habe ich aber gefragt, warum dass sie das triggert. Und ob dann die Biografie von ihren Eltern oder sogar Grosseltern, wo es einfach ganz klar war, so und so, ob denn das zielführender ist. Vor allem, wenn man dann die Biografie anschaut von den Grosseltern und den Eltern. Und dann hätte ich auch müssen sagen, nein, so wollte ich es auch nicht haben, dann sage ich, dann bin ich lieber, bin ich mal eine Woche, zwei, in dem Gefühl, ein Tier dürfen sein oder jemand anderes dürfen sein, wie das Gefühl wird unterdrückt. Kann ich mir denn das so vorstellen, dass du dem auch Raum bietest in deiner Arbeit, dass man einfach mal darf etwas sein oder mal darf darüber reden oder wie muss ich mir die tabufreie Zone auch noch vorstellen von der Corinna?
Ich glaube, dass das eines der wichtigsten Themen ist, wo du gerade ansprichst, vor allem in der Arbeit mit Jugendlichen. Ja. Weil wir reden da von so vulnerablen Persönchen, die jetzt erst mal überhaupt kennenlernen müssen, wer sie selber sind. Und da gibt es natürlich große Irritationen. Stand ich aufs gleiche Geschlecht, stand ich aufs andere Geschlecht, lehne ich Geschlecht gänzlich ab. Wer bin ich, wer will ich sie, mit wem will ich interagieren? Das sind alles Fragen, die im Jugendalter mit Eintritt von Pubertät und Co., wo das ganze Lustvolle und Libidonöse auch daherkommt, wo das erste Mal kommt. Und natürlich gibt es da Riesenunsicherheiten. Und tausend Gründe, warum man heute Männer toll findet oder Buben und am nächsten Tag Frauen und so weiter. Oder wenn Menschen sich nicht zugehörig fühlen, weil sie nicht ins Schema F passen, nicht genau alle nach dem gleichen Ding abfahren und sich hinterfragen, ob sie denn überhaupt im gleichen Geschlecht sind, weil mir zum Beispiel die Thematisierung von Frauen oder eine Frau muss so sein, ein Mädel muss so ausschauen und wenn ich dort nicht reinpasse, bin ich denn überhaupt ein Mädel, bin ich denn eine Frau, darf ich meine eigene Version von einer Frau sein oder bedeutet das, dass ich Genderdysphorie habe, etc. Und darum ist einfach wichtig, dass man den Raum auftut, dass, wie du siehst, dass die Menschen einfach einmal ein bisschen experimentieren und explorieren dürfen. Mhm. Weil es hat es früher genau gleich gegeben, nur hat es halt keine Social Media gegeben, wo man das so nach außen dreht hat. Dort hat man es halt heimlicher gemacht, stigmatisiert die Soxi wird es auch und so weiter. Aber es geht einfach darum, den Leuten zu sagen, lass einmal, der Mensch passt, du passest genauso wie bist. Und jetzt hast du die Möglichkeit zum Außenfinden, wie die Person sie möchte und wie sie sich nach außen sorgen möchte und nach innen selber wahrnimmt.
Ja, weil eigentlich, wenn man es nur einmal emotionsbefreit anschaut, ist es eigentlich etwas experimentiert und Offenes eigentlich und nur die Aussenströmung, wo du eigentlich wie früher bei meinen Grosseltern oder Eltern die Sicherheit drüber spannen. Aber das hat so viel mit Druck zu tun. Wenn ich meine Mutter ist jetzt 60 und wenn die mir erzählt, wie sie als Mädchen hätte sollen sein, sage ich, eigentlich müssen wir ja die Privilegien, die man heute hat, wie lustvoller und experimentierfreudiger anschauen und nicht dagegen arbeiten, weil so schlägt das Pendel einfach vielleicht in eine Psychose aus oder so, weil man es unterdrückt. Und darum denke ich, ist das momentan auch mit allem da eine sehr spannende Zeit, aber eben, wie wir vorher gesagt haben, es ist auch eine Zeit, wo man muss zuhören und vor allem auch eigene Biografiearbeit machen, um das auch auszuhalten, oder? Und darum schätze ich auch eine Arbeit, die du machst, dem auch Raum zu geben und auch das dürfen wir trainieren, dass es dann nachher im Aussen stimmt, oder?
Ja, und vor allem, wir dürfen nicht, also zuerst einmal danke für deine lieben Worte, aber wir dürfen noch nicht vergessen, da clashen gerade aktuell, so wie wir auf der Welt gerade leben, 3 Generationen aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein können. Wir haben die absolut digitalisierte Generation von unserer Jugend und Kinder. Dann haben wir so das Hybridmodell, wo ich jetzt uns zwei kalkuliere, genau, wo zuerst ohne und dann auf einmal mit Technologisierung aufgewachsen sind. Und dann haben wir natürlich unsere Eltern und wieder noch Großeltern.
Also eigentlich fast 4.
Eigentlich sind es fast 4. Und dann haben wir die Großeltern, die haben halt nach dem Krieg gerne hier die Frage sich stellen können, wer will ich sie, was will ich tun, der hat aufgebaut werden müssen und wieder hergerichtet werden müssen. Dann sind unsere Eltern gekommen, die haben Ideen gehabt, die haben Firmen aus dem Boden gestampft, dort ist dann auch wirklich auch der Kapitalismus floriert, wo es da, dann ist unsere Generation gekommen, bei uns hat es dann schon gekostet, alles soll es einmal besser gehen. Und auf der einen Seite haben wir mehr Möglichkeiten gekriegt, auch materiell mehr Unterstützung, auch mehr Konsum. Aber wir haben uns auch mit der ganzen Welt anfangen müssen, messen. Weil auf einmal durch die Digitalisierung und Globalisierung mit der ganzen Welt ein Kontakt möglich war. Und die jetzige Generation, die hat die Wurzeln um, was wir schon noch haben. Wenn wir in den Wald gespringen haben können oder mit der Früh und am Nachmittag uns treffen haben können, ohne dass jemand ein Handy vor dem Gesicht hat. Und die 4 Generationen haben so unterschiedliche Grundvoraussetzungen, dass, wie du gesagt hast, das Wichtigste ist, einmal zuhören. Weil wir kennen die Realitäten und die Lebenswelten von der einen Generation, die kennen wir gerne. Und die können sich teilweise die Leute gerne vorstellen.
Und, ja, und das ist aber auch spannend, oder das ganze Beziehungsmodell oder auch Geschlechtermodell wird natürlich jetzt auch auf den Kopf geworfen, weil eben, wir müssen nicht bei unseren Grosseltern anfangen, aber jetzt, wenn man jetzt nur die Frauenrolle nimmt, ist das einfach rein vom Glauben und politisch und den Strömungen, ist niemals zu vergleichen wie mit der Frau von heute oder mit den Frauen, die werden sie. Und dass das natürlich auch wieder ein Clash, wie wir zusammenleben, uns auch noch fordert, das ist nicht vorwegzuweisen. Darum finde ich immer sehr interessant, wo wir verkaufen früher, unsere Grosseltern, das sind doch noch schöne Beziehungen. Sag ich, ja, mag sein. Vielleicht bei dir, aber bei meinen 2 Grosseltern, also wenn dort die eine Grossmutter ist mit 6 Kindern gegangen und die andere hat wollen gehen, hat es aber nicht geschafft, weil sie noch 9 Jahre älter war als meine andere Grossmutter von vorher und sie einfach müssen dabei bleiben. Und jetzt merke ich einfach, vor allem ist es das Patriarchat und das Männliche per se, wo jetzt muss sich neu definieren, weil es nicht mehr so gewährleistet ist, dass ich einfach eine Beziehung kann haben und eine Partnerin kann haben und eine Familie kann gründen. Und das ist natürlich, kommt auf dass alles, was wir vorher diskutiert haben, auch noch oben drauf, dass das momentan in dem Ballungszentrum ist. Wie gehst denn du jetzt an so Thematik an, wenn junge Männer, vor allem Männer, mit dir die Diskussion führen? Ja, für mich interessiert sich ja niemand. Oder Frauen sind doof oder so. Früher war es doch noch besser gewesen. Wie gehst du in so Diskussionen rein?
Also ich bin natürlich bekennende Feministin, das ist ganz klar. Ich glaube, es ist Gott nicht anders.
Nein, das ist so.
Genau. Und das impliziert aber auch der Respekt vom Mensch. Ja. Und zwar vor allen, unabhängig vom Geschlecht, der Hautfarbe, frag mich nicht, was alles. Und zum Beispiel für mich ist immer wahnsinnig wichtig, dass ich klarstelle, dass wir noch lange nicht gleichberechtigt sind. Ja, weil solange Frauen nicht gleich viel verdienen und ökonomisch abhängig sind von Männern und nicht gar kommt. Und wir haben in gewissen Bundesländern in Österreich so eine hohe Rate von Frauen, die unter dem Existenzminimum ja, leben, ja, als Alleinerziehende. Gell? Und das österreichische Entwicklungsland. Dass wir da noch lang nicht von der Thematik reden. Was ich schon einräumen muss, ist, durch das, dass der Feminismus so, also dieser Begriff so instrumentalisiert worden ist und das Mörtlerbuschen so vorantrieben worden ist, weil es einfach ganz lang so extrem war, diese Schere zwischen Burba und Mörtler. Ich blieb jetzt bei deiner zwei Geschlechter, weil zu der Zeit waren nur die in Diskussion. Ja. Hat man jetzt ganz viel in Mörtler investiert, die letzten 20, 30 Jahre und vergessen zum Burba auch mit mir. Weil das Patriarchat hebt sich aus unterschiedlichster Gründen. Es hebt sich natürlich durch klassische alte weiße Männer, die ja an der Führungsspitze sind. Es hebt sich aber genauso durch Frauen, die ja das mitbeflügeln und die ihre Stimme nicht erheben. Es hebt sich auch genauso durch die Männer, die nicht verstehen, dass sie das Ganze auch mitbedingen. Weil nur weil ich nicht so bin, unter Anführungszeichen, bedeutet das nicht, dass sie was tun. Weil wenn ich in meiner Männerrunden höher, wie jemand abwertend von seiner Frau redet oder wie jemand damit hausieren geht, dass er mit einer Frau sexueller Kontakt hat, ja, wo es nicht klar war, ob sie wirklich Wähler hat und so weiter, dann bin ich verpflichtet, was zum Sagen.
Ja, nichts sagen ist aber auch ein stilles Beziehen, oder?
Genau, und es ist einfach quasi eine stille Teilhabe an dem Ganzen. Ja. Und wir brauchen das alles. Wir brauchen Männer, die für Frauen einstehen. Wir brauchen Frauen und Männer und alle Geschlechter Seite an Seite. Weil in Sicherheit zum Leben können wir erst gewährleisten, wenn alle sicher sind. Und solange zum Beispiel Menschen aus der LGBTQIA-Community abgewertet werden oder wie es jetzt in Österreich war, systematisch verfolgt und wirklich schwer verletzt werden, solange so Dinge passieren, da braucht es alle, die aufschauen und sagen, hey, da läuft was falsch, so nicht. Weil Sicherheit bedeutet, alle sind sicher. Und da braucht es einfach noch viel mehr Bewusstsein. Und ich habe einfach das Gefühl, dieser Respekt und die Wertschätzung sind möglich, wenn es einfach mehr Aufklärung gibt. Wenn die Leute mehr verstehen, was bedeutet denn das eigentlich? Kann man nicht aussuchen, wer ich liebe? Kann man nicht aussuchen, in welchem Körper ich mich richtig fühle? Ich kann man nicht aussuchen, was für eine Art von Weiblichkeit ich lebe? Das bin ich, das ist mein Charakter, das bin ich als Mensch. Und ich kann nur die Person sein, die ich bin. Und das ist ja auch immer, wenn man so ganz fest das eigene verteidigen und das andere ablehnen muss, das hat ja auch viel mit Unsicherheit zum Tor. Es hat ja ganz viel mit einem selber zum Tor. Und diese Unsicherheiten und dieser Selbstwert, der da wahrscheinlich einfach krankt, weil sonst ist ja Nährbar dafür so eine Einstellung oft nicht gegeben, die brauchen auch Raum zum Heilen. Und es hat einfach lang nicht gehabt. Und solange mehr gehetzt wird, wie unterstützt wird, und da muss ich einfach unsere Politiker an der Nase nehmen und sagen, Freunde, es geht anders. Es ist jetzt, vor allem nach dieser elenden Pandemie, ist die Zeit für Begegnung und für Beziehung und nicht für Spaltung. Weil Spaltung hat noch nie in der Geschichte der Menschheit zu irgendeinem positiven Ergebnis geführt. Es hat immer alles kaputt gemacht, von der Natur bis zum Mensch. Und es hat noch nie irgendetwas Positives bewirkt, noch nie. Und das muss man nur Geschichtsbeutel haben. Und darum ist einfach mein Appell, dass wir mehr aufeinander zugehen. Und es passiert nur, wenn da ein respektvoller Kontakt möglich ist, wenn man zulässt, wenn man ehrliche Bereitschaft mitbringt, zumal Lebensrealität von jemand anders mal hören und nicht sofort in der Abwertung ist. Das ist die Beziehung.
Ja, und ich glaube, für das Aufklärung kann man nur betreiben, wenn man selber mit sich selber auch die Themen wie sich auch geklärt hat und sich selber immer wieder auch reflektiert, korrigiert und halt auch offen durch die Welt geht. Und ich habe einfach ein kleines Gefühl, durch Pandemie, aber auch durch Social Media, haben wir wie, also ich bin froh, gibt es Social Media, weil sonst hätte ich die Karriere nicht machen können, die ich jetzt mache. Aber es verleitet dich natürlich dazu, nur zu senden, aber nicht zu empfangen. Und das ist, glaube ich, Knacknuss. Du hast natürlich die Sendeplattform, aber du musst nie empfangen in dem Sinn, wenn du das willst. Und das ist, glaube ich, da, wir müssen da auch wieder ein bisschen mehr ein Gleichgewicht anstehen. Natürlich, man muss klare Kanten beziehen. Vor allem, wenn man sagt, wie will ich leben? Und wenn ich sage, ich will so und so leben, als Mensch mit Behinderung, ich will akzeptiert werden, ich will Raum haben, dann ist es meine Pflicht, das für andere auch einzufordern, weil sonst mache ich meine Glaubwürdigkeit. Und ich habe einfach gemerkt, und das wird jetzt hochspannend, wenn man das Patriarchat nicht reformiert und neu aufgleist oder sogar einen alten Abschnitt. Ich merke einfach, wie ich, vor allem ich bin ein 90er-Kind, noch recht unter dem Patriarchat gelitten habe, in dem Sinn, nicht, dass man mir Gewalt angewendet hat, aber mir hat man etwas produziert in der Werbung, in der Pubertät, wie ein Mann sollte sein. Da, und das ist ganz mit kleinen Sachen. Und ich habe einfach nie den Körper gehabt, wo das mir reproduziert hat. Und dann merke ich einfach, wie das auch am ich ließ mich männlich und heterosexuell. Und das ist noch ganz schlimm, wenn man Film und alles anschaut, wie das einem unterbewusst aber auch innehittet.
Mhm. Und du kannst sicher mitgehen mit der Thematik, dass du als Mensch mit Behinderung ganz oft unterschätzt worden bist. Weißt du, dass man die schon abzwickt hat in gewissen Entwicklungen, weil man es dann nicht zutraut hat. Dir gerne die Entscheidung überlassen, ob du etwas probieren willst oder erreichen willst, weil man die schon gerne dazu eingeladen hat, den Schritt zum Gehen. Und genau das ist es.
Und dort muss ich dir ja wieder sagen, hat Social Media natürlich den Gap zugemacht, dass ich einfach als Megafon mir suchen da und die, die wollen zuhören, geben mir natürlich Response. Aber ich merke einfach vor allem, wenn ich dann nur sage, ich bin heterosexuell und ich will meine Sexualität ausleben, da sind wir noch ganz an einem anderen Ort, dass man das als Mensch mit Behinderung, und das finde ich eben wieder hochspannend, als weisser junger Mann mit einer Körperbehinderung habe ich trotz den Möglichkeiten, die begrenzt sind, immer noch am meisten Möglichkeiten. Mhm. Ich sage nicht, dass die super sind, weil die habe ich durchgespielt, plus minus, und sie sind auch nicht befriedigend, aber wenn man es dann noch so anschaut, finde ich es auch wieder sehr bezeichnend.
Ja, und Du hast ein paar Stigmatisierungen nicht. Wie du gesagt hast, du bist ein heterosexueller weißer Mann. Jetzt haben wir mal eine andere Hautfarbe und sei vielleicht noch homosexuell. Dann ist gestohlen. Und das ist genau das Problem.
Ja, aber wenn man jetzt in den letzten Jahren schaut, die queere Community, die hat ein anderes Vernetzung, dass auch Menschen mit einer Körperbehinderung, die sich unter queer verstehen, mehr Akzeptanz in der eigenen Community bekommen. Wieder, wenn ich, vor allem ich bin in einer religiösen Ecke von der Schweiz daheim, sage ich, will meine Sexualität leben. Dann ist dann oft manchmal so, ja, der arme Behinderte und die böse Sexualität. So, und dann gibt es die Berührerinnen, das hat man schon akzeptiert. Also man akzeptiert langsam den Sexualtrieb. Aber für die Sexualität per se hat vor allem für Menschen mit Behinderung, vor allem wenn man dann noch den sozialpädagogischen Hintergrund anschaut, dann wird es wieder verkopft und es gibt keine tabufreie Zone. Ich sage, bei tabufreien Zonen muss es gleich eine Leitplanke geben. So. Weil eine Leitplanke gibt mir ja auch die Möglichkeit, mich dort innen zu bewegen. Wenn ich keine habe, kann ich mich auch nicht drinnen bewegen. Aber es ist dann zu viel verkopft, dass es eben noch so viele Leitplanken hat, außer die ganz grosse Leitplanke, da hat es noch den pädagogischen Hintergrund und das und das. Und da denke ich, müssen wir dann schon vor allem, wenn wir dann sagen, darum mache ich dann meinen Monolog durch, Sexualität ist das Grundbedürfnis. Und es ist aber, auch da bin ich nicht immer so begeistert, dass man mit dem so hausieren kann. Sondern es ist schon ein Grundbedürfnis als Lebewesen, aber das heisst nicht, dass ich es da immer gerade habe, wenn ich will. Und auch so, also das kann dann aber auch wieder einen Trigger auslösen, vor allem als Mensch mit Behinderung, wenn man mir sagt, ja, Sexualität ausleben, das ist das Grundbedürfnis, aber ich habe die Möglichkeiten gar nicht und ich will auch nicht. Also vor allem nicht so, wie es so in dem sexuellen Empowerment immer heißt, Stand zu deiner Sexualität. Nein, man muss zuerst Zwischenmenschliches herausfinden, bevor man dann überhaupt in das Level geht. Und da vermixen sich so viele Strömungen drin, dass es manchmal auch so einen Error gibt, wo ich manchmal auch nicht weiss, wie gehen wir jetzt da weiter? Weil es zu viele Strömungen auch hat, ohne einen Raum, um überhaupt das einmal auszulesen. Aber ich lade dich jetzt einmal mit allem das, was ich jetzt dir an den Kopf gerührt habe, sortieren.
Ich finde, es ist ein super interessantes und wahnsinnig wichtiges Thema. Ich glaube, du holst mit dem ganz, ganz viel Leute ab. Und ich finde, das Hauptproblem ist, dass man den Leuten einfach ihre Selbstwirksamkeit abspricht. Weil jeder Mensch ist einfach Profi über sich selbst und seine Bedürfnisse und einfach auch seine Erlebnisrealität. Wie ist was für mich? Es gibt Leute, die mögen Berührungen gern und es gibt Leute, die halten lieber Abstand davon. Es gibt Leute, die möchten Sexualität und für die ist das mit der Berührerin zum Beispiel super fein. Und es gibt Leute, die sagen, um das geht es mir nicht. Ich möchte eine Beziehung auf Augenhöhe. Ich möchte als Mensch gesehen werden und nicht immer nur, dass meine Behinderung im Vordergrund steht oder meine Hautfarbe oder meine Sexualität oder frag mich nicht. Und es ist einfach oft so, dass wir als Gesellschaft hergehen und sagen, so hast du zum Sie und so sind die Rahmenbedingungen für die, nimm sie. Anstatt dass wir die Leute alle, die es wirklich auch betrifft, jetzt gerade auch in deiner Bubbles, mit an den Tisch einladen und sie mitreden lassen. Und das ist oft, dass Leute Gesetze machen. Ich finde es schon wichtig, dass es Rahmenbedingungen gibt, weil die auch zum Schutz sind, Schutzkonzepte etc. Es gibt nirgends mehr sexuelle Übergriffe wie im Bereich von der Menschen mit Behinderungen. Ja, und das darf man ohne aus der Oger verlieren. Und darum ist es wahnsinnig wichtig, dass da Schutzkonzepte und Sachen gibt. Aber es ist einfach auch wichtig, dass man erstens die Menschen, wo es betrifft, wenn sie in der Lage sind, es abzuschätzen. mit an den Tisch holt, die Leute, die mit einer Menschen arbeiten, mit an den Tisch holt und nicht irgendjemand, der außenpolitisch irgendwie das Gefühl hat, er ist jetzt halt, keine Ahnung, der rote Politiker, wo jetzt für das zuständig ist oder für den Sozialbereich zuständig ist und er macht jetzt da einfach mal eine Regel, die dann für alle gelten muss. Es wären einfach die falschen Leute nicht in Diskurs eingeladen. Oder die richtigen nicht, so muss ich sagen. Und du hast es vorhin schon mal angesprochen mit deiner Plattform oder Social Media allgemein. Ich finde es ein super Punkt, dass man immer nur sendet und nur mal empfängt. Weil es spiegelt sich auch eins zu eins in der Gesellschaft. Wir sind keine Gesellschaft mehr, die zulässt am Zulassen will. Wir sind eine Gesellschaft, die zulässt, zu einer Antwort geht. Und in dem Moment, wo ich meine Antwort schon sofort parat habe und dem Gegenüber gehen möchte, bin ich nur in Kontakt. Da lasse ich schon gerne, was die Person mir eigentlich mitteilen möchte, weil ich möchte ja mich sagen. Und das ist ein riesen Kontaktproblem, das wir haben. Und ich finde, es betrifft Eltern-Kind-Beziehungen, es trifft romantische Beziehungen, es betrifft Freundschaften, es betrifft den Riesenbereich der Selbstbestimmung. Und da sind wir einfach oft viel zu einschränkend. Weil mir sah zum Beispiel eine Person in einem Rollstuhl und kommt davon aus, dass der einfach nicht sportlich ist. Aber wie viele Möglichkeiten, dass es gibt, sich sportlich auszulernen. Das wissen wir halt nicht, weil das gerade nicht in unserer Lebensrealität ist. Und das Absprechen von deiner Sache, von deiner Bedürfnisse, von deiner Rahmenbedingungen, das ist einfach übergriffig. Und das ist einfach einschränkend. Und oft, wenn du es oft genug hörst, dann kommt irgendwann, ja, okay, dann probiere ich es halt gerne nicht erst. Aber wenn zum Beispiel ein Kind, wo im Rollstuhl sitzt, hört, hey, wenn du Lust hast zum Basketballspieler, spiel Basketball. Wenn du Lust hast zum Eislaufer, geh gang Eislaufer. Und die Rahmenbedingungen werden angepasst. Denn was das Kind, hey, die Möglichkeit, da gibt's für mich. Ich darf nach meinen Bedürfnissen, auf das ich mich Lust entscheide und muss nicht der paar Krümel nie, die mir irgendjemand, weil er ja so sozial ist, herwirft.
Corinna, wie schaffen wir mehr Begegnungsort und auch Experimentierort? Weil natürlich braucht auch Sicherheit im ganzen Sexualbereich, aber wenn man es nur verkopft und nur auf Sicherheit spielt und gar kein Experimentierraum oder allgemein Begegnungsort schafft, wo man einfach mal schauen kann, wie weit gehe ich jetzt in dem Thema vorwärts in meinem Tempo, dann geht gar nichts. Weil wenn wir nur einen Druck und alles so, wie schafft man, egal wie was, Begegnungsort und auch zum Zuhören?
Ich glaube, dass eins von der wichtigsten Sachen ist, dass man zuerst einmal sich klar wird darüber, was man eigentlich will, wo will man eigentlich hergehen. Ich glaube, dass, wie ihr seht, Aufklärung ein Riesenthema ist. Ich glaube aber auch, dass es spezifische Sachen braucht. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die mit Lise Lu Aufklärung und vor allem Sexualaufklärung im Bereich von Menschen mit Behinderungen macht. Und die macht zum Beispiel Dating-Workshops, wo die Leute sich begegnen kann, wo sie zuerst einmal ein bisschen mit einer ins Gespräch geht, hey, was ist denn Consent? Hey, wie viel darf ich einfordern, wie viel muss ich respektieren? Und dann wirklich so der Raum schafft, dass die noch in diese Dating-Atmosphäre kann, dass die miteinander Zeit verbringen kann und so weiter. Sowas ist unglaublich hilfreich. Ich glaube aber, das Hauptding ist einfach, dass wir wirklich aufklären wollen, wo es nur geht. Und das nicht mit diesem Zeigefinger, mit diesem Erhobenen, zumal einer sagen, hey, ihr seid ein Trottel, weil ihr das alles noch nicht wissen, sondern wirklich zum sagen, hey, lassen wir mal, das sind gewichtige Themen und wir hören euch und wir möchten euch das einfach nur herlegen und was ihr damit anfangen, ist es eurige. Aber wir tun jetzt einmal den Raum auf. Wir bringen jetzt einmal Wissen und Individualität zusammen auf den Tisch. Und ich glaube, darum ist es wahnsinnig wichtig, dass es Sexualpädagogik in allen Bereichen gibt, vom Kleinkindalter bis ins hohe Alter. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Seniorenheimen andere Begegnungen ermöglichen. Da gibt es mittlerweile ja diese Konzepte von diesen offenen Begegnungsräumen. wo die Leute wieder miteinander an den Tisch kommen. Es gibt mittlerweile Restaurants, die Gemeinschaftstische haben, wo wirklich Einzelpersonen mit völlig fremden Leuten in Kontakt kommen, weil da einfach große Gemeinschaftstische sind. Es gibt Angebote, Kulturangebote, es gibt Sportangebote noch und nöcher, aber es ist einfach alles nur zu wenig. Weil es sind oft kleine Sachen, dann sind sie oft schwitür oder sie sind sofort ausgebucht. Es muss einfach Konzepte geben, die konstant sind, sehr niederschwellig und für alle zugänglich.
Und ich bin, und das ist halt auch ein Stigma, ich bin jetzt seit etwa einem Jahr in Therapie, wo ich einfach, und das ist nicht immer so krass, wenn ich das sage, bin gegenüber und dann muss ich erstmal den Stereotyp, der im Raum ist, diskutieren, aber es geht mir so viel besser, seit ich ein Jahr lang immer wieder mit einem Coach oder mit einem Therapeut gewisser sortieren und reflektieren, vielleicht auch mal anschauen, auch mal kritisch hinterfragen und einen sicheren Raum haben, auch in einer professionellen Beziehung, Therapeut und Klient oder Benutzer, wo das auch hilft, ja, den ganzen Hirnschmalz einmal raussaugen und neu sortieren und dann wieder ins Hirn reindrücken. Und das hilft. Und ich glaube, da muss Stigma, dass Therapie immer etwas Schlechtes ist, auch auf, dass es einfach auch für den Mental Load extrem hilft. Und eben du nicht immer deine Liebsten wie Partnerin, Partner, Familie, Sucht, der Ersatz sein muss, sondern es kann auch eine Therapie dir helfen, mit deinen Emotionen oder mit deinen Triggern umzugehen. Ich glaube, Therapie per se, vor allem Gesprächstherapie, muss mehr gefördert und mehr Angebot geschafft werden. In welchem Setting auch immer.
Das sehe ich absolut so und ich erhöhe auf Gratistherapie, weil das Problem ist nicht gratis im Sinne von umsonst, aber es muss einfach politisch geregelt werden, dass Psychotherapie oder Coachings, dass Sachen, die wirklich im Gesprächs- und im therapeutischen Bereich stattfinden, nicht nur der oberen Mittelschicht vorbehalten sind. Weil es kann nicht sein, dass jemand sich entscheiden muss, gehe ich die Woche zweimal einkaufen und schaue ein bisschen drauf, was ich kaufe, oder gönne ich mir eine Therapiesitzung. Es darf einfach keine Diskussion sein. Die Diskussion, kann ich mir Therapie leisten, die darf nicht entstehen. Nein. Es darf nicht der Grund sein, warum jemand sich die Unterstützung nicht holen kann.
Und ich bin der festen Meinung, ich glaube, wir könnten so viel Geld sparen, wenn wir mehr in Therapie würde investieren würden. Ja. Für die, vor allem Therapie bei Männern. Also Frauen sind da eher noch offen, miteinander zu reden und so. Aber bei jungen Männern muss Therapiemöglichkeit da sein. Und ich glaube, da hätten wir viel weniger Gewalt. Und das wäre viel mehr für Gewaltprävention, wenn Therapie für den Therapeuten oder für die Therapeutin gut bezahlt ist, aber auch, dass sich das jemand leisten kann.
Ja, und vor allem, du musst jetzt noch weiterdenken, diese ganzen psychosomatischen Störungen oder diese ganzen durch Stress induzierten Erkrankungen, Herzinfekt, Herz-Kreislauf, alles Kardiovaskuläre, alles, was mit ein Bewegungsapparat zum Tor hat, ist im letzten Moment auf Stress zurückzuführen.
Sexualtrieb.
Alles. Oder zum Beispiel auch der Libidoverlust oder die Impotenz. Ganz oft ein Thema von einer Stressüberlastung. Oder wie viele Leute sind in diesem wahnsinnigen Stressrädel und stiegen einfach nicht aus, bis sie es einbracht. Und mit einer niederschwelligen Zugang zur Psychotherapie kann man es komplette medizinische Systementlaster. Oder zum Beispiel unser Gesundheitssystem oder jetzt gerade im Bereich von älterer Menschen lehnt sich total auf die Freiwilligenarbeit. Gell? Dass so freiwillig Menschen sich opfern zum Vorbeigehen mit einer Jaskarte spielen oder das Gespräch führen. Das heißt, wenn ich zufällig in dem Bereich bin, wo ich Zugang zu sowas habe, super. Und wenn nicht, dann versuche ich müßlich allein in meinem alten Haus und gut ist. Oder ich hocke dreimal in der Woche beim Hausarzt und blockiere einen Termin für jemanden, der ihn wirklich braucht, weil ich an Einsamkeit zugrunde gehe. Und da braucht es einfach Angebote. Da braucht es einfach die Möglichkeit, zum die Leute entlasten, weil es dort im Endeffekt das komplette medizinische System entlastet.
Corinna, wir haben noch viel zu tun, aber jetzt, der Podcast kommt wahrscheinlich Ende September, Anfang Oktober, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen. Was wird Corinna in der nächsten Zeit beschäftigen? Und wo findet man dich überall?
Ich glaube, ich werde weiterhin einfach meine niederschwellige Sexualaufklärung und Aufklärung über psychologische und therapeutische Themen anbieten, weil ich einfach das Gefühl habe, die Themen waren in die breite Masse. Ich werde meine Bücher ein bisschen mehr bewerben, weil ich auch finde, dass es inhaltlich einmal wichtig ist, dass das ein Zugang ist, den Leute kriegen. Ich will weiterhin natürlich als Therapeutin tätig sein und meinen Job lieben und ich will weiterhin Pädagoginnen und Pädagogen unterrichten und meine Workshops gehen in der Hoffnung, so viel wie möglich Leute zu erreichen, die dann mit mir weiterwirken. Und ich freue mich auch immer auf Austausch und auf Kontaktaufnahmen, wo ich mir denke, da passiert immer viel Großartiges. Ich bin zum Finden auf Instagram unter Tabufreie Zone, auf TikTok, Facebook unter Corinna Sauermoser oder auf meiner Homepage unter tabufreiezone.com.
Es wird alles verlinkt. Ich habe das Gespräch wahnsinnig gehaltvoll und wahnsinnig gut gefunden. Zuerst mal da ein grosses, grosses Dankeschön. Und jetzt, wie jede Gästin oder Gast, darf auch Corinna mir noch ein, zwei Fragen stellen.
Da viel, Rollentausch.
Ja.
Spannend. Also zuerst einmal, ich habe es echt total lässig gefunden, auch deine Kontaktaufnahme und auch die Plattform, die du bietest, weil es einfach ein wunderschöner Begegnungsraum für so viele unterschiedliche Themen ist. An der Stelle mal danke für die. Und mich würde interessieren, wie du überhaupt zu deinem Korb bist, dass du mit deinem Podcast startest und dass du diese Plattform zur Verfügung stellen magst.
Also, wenn man meine alten Elternberichte anschaut, in der Sonderschule, oder ich bin in die Sonderschule, in die Schule gegangen, ist immer klar gewesen, die gewissen Pädagoginnen, Heilpädagoginnen haben immer geschrieben, die einen haben geschrieben, die Jan hat ein grosses Redebedürfnis. Und die anderen haben geschrieben, die Jan hat ein grosses Redetalent. Also Rede ist immer schon da gewesen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich muss, wenn ich will, den Dialog steuern, muss ich auch den Dialog auftun. Aber was dann eben auch bedeutet, es geht nicht immer um Senden. Also natürlich, ich bin ein extrovertierter Typ in den Gesprächen, ich bin ein Schnelldenker, aber ich lerne von jedem Gespräch. Ich lerne von jedem Gespräch und vor allem schaue ich es immer an, so wird meine Welt dreidimensionaler und vor allem wird sie farbiger. Und das ist das, wo ich jetzt... Ich mache den Podcast jetzt, den plus minus den Podcast, etwa jetzt in meinem 9. Jahr, wir gehen ins 10. rein. Und auch wenn ich andere Projekte langsam an den Start bringe, wird das immer ein Steckenpferd sein. Auch wenn das niemand lässt, ist es für mich das, was mich widerspiegelt, weil ich begegne, ob es jetzt online ist, wie jetzt mit dir oder mit anderen einfach für mein Leben eine Bereicherung finden. Und wenn das natürlich noch andere hören und an dem auch Freude haben, ist das nice to have, aber ich mache das nicht mehr wie am Anfang, dass ich jetzt total schaue, ob das Gespräch den Leuten passt oder nicht. Ich mache es wirklich, weil es mir gut tut und weil ich Spass daran habe.
Das ist voll schön. Was ist denn das, was dir am meisten Freude an dieser Arbeit macht?
Dass ich meine Neugier und dass ich vielleicht wieder ein Stück aus dem Gespräch in meine Welt kann implementieren und erst vielleicht verzögert merken, wie ein Satz oder ein Fragment von unserem Gespräch mich in Zukunft wieder ein Mühe weiter geformt hat.
Voll schön. Ja, dann hoffe ich, dass du noch ein paar spannende Interviews haben wirst in den nächsten paar Jahren.
Doch, doch, doch. Also da habe ich gar keine Angst.
Nein,
ich danke dir recht herzlich, Victorina, und wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend.
Vielen Dank und ganz einen schönen Abend. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Unbedingt.
Okay, alles Gute.